Die andere Person, also die Klatschrezipientin, der Klatschrezipient, die wird nicht sofort einsteigen in der Regel. Ja, also jetzt nicht überschwänglich Klatschinteresse zeigen, weil das ist strategisch ungünstig, weil man ja dann als eine Person gelten könnte, die begierig nach Klatschinformationen ist.
Man würde vielleicht auf dein Beispiel antworten, ach.
Ja, stimmt.
Und dann würde die andere Person das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Aber es wäre jetzt eher ungünstig, wenn man gleich sagen würde, ja, also wirklich.
Ja. Genau. Ja, willkommen zurück, liebe Freundinnen und Fans von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Unser heutiges Thema lädt wieder zum Schmunzeln ein und es entlarvt auch ein Stück weit unser menschliches Kommunikationsverhalten, denn es geht heute um Klatsch und Tratsch. Klatsch ist heikel, er ist rufschädigend und hat doch selbst einen sehr schlechten Ruf. Öffentlich geächtet und doch lustvoll praktiziert, stellt er ein ganz typisches Alltagsgespräch dar und findet sich auch in unterschiedlichen Medien wieder. Wir fragen heute, warum wir so gern klatschen und wie wir das tun. Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig
und Jana Brissim. Herzlich willkommen.
Heute ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich bin so gespannt, was wir heute unseren lieben Hörerinnen und Hörern zuteil werden lassen, denn Klatsch klingt immer so weit weg, aber es ist doch ein ganz, ganz alltägliches Ritual, was wir so vollziehen, ob bei Begegnungen im Treppenhaus oder am Gartenzaun oder beim sogenannten Kaffeeklatsch, ja, da steckt das auch schon drin, oder auch ganz institutionalisiert in Form der Yellow Press. Ist doch ein ganz, ja, so ein Genre, was uns im Alltag in verschiedenen Medien begleitet.
Ja, und ich habe jetzt auch bei der Vorbereitung zur heutigen Folge nochmal so drüber nachgedacht. Ich glaube, das macht man viel öfter, als man sich das so bewusst macht. Also ich glaube, man klatscht viel, viel mehr, als wenn man jetzt so gefragt werden würde, ja, machst du das eigentlich auch? Würde man sagen, ja klar, aber vielleicht auch, weil das so geächtet ist, würde man das so ein bisschen runterspielen und würde sagen, naja, aber so oft mache ich das jetzt nicht. Aber ich habe dann heute mal so überlegt, also das sind ja auch, das können ja auch ganz kleine Sequenzen sein. Und ich glaube, vor dem Hintergrund würde ich sagen, also macht man das oder mache ich das wahrscheinlich ziemlich häufig. Das war so eine Erkenntnis.
Okay, Jana, das ist ihr Stempel als Klatschbase schon drauf. Nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Es sind die kleinsten Sachen, die man über andere erzählt, die vermeintlich so ein bisschen geheim daherkommen oder im Verborgenen sind, die Teil des Privatlebens sind und die man erzählt bekommt, sich darüber unterhält oder auch anderen Menschen von privaten Dingen andere erzählt. Ne? Und ja.
Du, ein gutes Beispiel ist, dass ich mich beim Frühstück auch mit meinen Eltern über Dinge aus der Kita und über Personen aus der Kita unterhalten habe. Und ich hätte jetzt, wenn man mich jetzt fragen würde, hätte ich nicht gesagt, wolltest du das jetzt unbedingt als, oder würdest du das jetzt als Klatsch bezeichnen, sondern ich habe, also rein objektiv aus meiner Perspektive, erst mein Sachverhalt geschildert. Aber ich glaube, wenn man sich das von außen angucken würde, dann würde das tatsächlich als Klatsch zählen, weil so im Grunde genommen, wenn man dann später kommen wir nochmal drauf zurück, auf die Charakteristika von Klatsch, da alle erfüllt worden wären. Aber ich habe dann gedacht, ich habe das ja jetzt aber gar nicht, also würde das ja nicht unbedingt als Klatsch auch framen wollen, sondern es ging mir eigentlich mehr darum, bestimmte Informationen auszutauschen. Aber aus einer Außenperspektive bin ich mir ziemlich sicher, wäre das als Paradebeispiel für Klatsch durchgegangen heute.
Das finde ich eine ganz interessante Perspektive. Da können wir vielleicht am Ende der Folge nochmal drauf zurückgehen, ob das dann wirklich auch noch Klatsch ist. Na, weil bestimmte Charakteristika müssen erfüllt sein. Vielleicht fangen wir damit einfach an, damit wir das mal definieren, was Klatsch so ist und was Klatsch sein kann. Also vom Linguistischen her würde man sagen, dass Klatsch eine ganz spezifische mündliche Gattung ist, der Alltagskommunikation. Von Gattung haben wir doch schon einige Male gesprochen, als wir über Witze gesprochen haben, ne? Oder Vorwürfe.
Über Erzählungen.
Genau. Beschwerden fallen da rein, Beratungsgespräche. Also sowas wie Muster, obwohl der Musterbegriff nochmal andere Implikationen hat. Deswegen sprechen wir von der Gattung. Und im Zentrum des Klatsches stehen ja so Austausch von Neuigkeiten. Ja, aber oft auch, und das ist wichtig, und deswegen ist es halt so interessant, ob du das jetzt auch so sehen würdest, ob es Klatsch ist, so ein Moralisieren, ne? So ein moralisches Urteil. Genau. Okay, das war gegeben wahrscheinlich in dem Frühstücksgespräch, weswegen du sagen würdest, es ist.
Ja, weil ich auf Verhaltensweisen einer dritten Person Bezug genommen habe. Okay. In dem Moment war das sicherlich negativ konnotiert und auch moralisierend.
Ja. Ah ja, okay. Das ist nämlich ganz wichtig, dass so Gegenstand von Klatsch sind meistens so beobachtete oder übermittelte oder auch vermutete Geschichten über persönliche Eigenarten, Fehlverhalten, Fehltritte. Das sind so die Themen, die im Klatsch so bearbeitet werden. Oft geht es auch mit so einer gewissen Empörung einher.
Ja. Und die war auch gegeben.
Okay. Und manchmal sogar Skandalisierung, ja. Da wird so richtig was draus gemacht. Also nicht immer. Und dass dann so gewisse Verhaltensregeln moralisch verurteilt werden, die aber unterstellt werden. Und dass die für alle gelten, ne? Und das Fehlverhalten der Person, des sogenannten Klatschopfers, eine dritte Person, die nicht anwesend ist, ganz, ganz wichtig, ja, konstitutiv für Klatsch ist, dass es um zwei Personen geht, die sich darüber unterhalten, über eine dritte Person, die nicht anwesend ist, aber die dritte Person muss den beiden Personen in irgendeiner Form bekannt sein. Muss jetzt nicht ein Best Buddy sein oder so, aber es muss irgendwie, weil bei dir im Kindergarten wussten es deine Eltern ja wahrscheinlich gar nicht, oder?
Doch.
Doch. Ah, okay, dann ist das gegeben.
Dass der Aspekt der Bekanntheit war auch vorhanden. Also von daher.
Ich glaube, es muss jetzt nicht sein, dass die sich gegenseitig kennen, aber man muss um die Person wissen. Also die pure Existenz muss.
Genau, man muss um die pure Existenz wissen. Genau, das ist richtig. Und noch eine Ergänzung vielleicht, es müssen nicht immer nur zwei Personen sein. Man kann auch sagen, es können Parteien sein. Also es gibt, also die Klatschproduzenten, die den Klatsch sozusagen ausführen, können mehr als eine Person sein. Die mit dabei sind, also die Rezipienten können auch mehr als eine Person sein. Genau, also das können auch Gruppen sein. Deshalb passiert das häufig auch in Gruppen. Genau. Aber wichtig ist es, dass die sich dass die Leute, die eben über die nicht anwesende Person sprechen, diese Person in irgendeiner Form kennen.
Genau, und es muss Geheimnisfähigkeit beim Klatschobjekt bestehen. Also Klatschobjekt ist die Person, über die geklatscht wird. Geheimnisfähigkeit heißt, es muss eine Art von Privatsphäre vorhanden sein. Ja, also wir würden jetzt nicht über kleine Kinder klatschen, weil sie noch keinen privaten Lebensbereich ausgebildet haben. Die Klatschproduzentin ist die Person, die eben diese Neuigkeit oder dieses Moralisieren über bestimmte Verhaltensweisen oder Fehltritte leistet. Und sie muss diese privaten Informationen irgendwie auch zugänglich haben. Also sie muss irgendwie in den sozialen Kreis dieses Klatschobjekts gehören, um an diese Informationen heranzukommen. Und der Klatschrezipient oder die Klatschrezipientin, das waren dem Ereignis deine Eltern, also die hören zu und rekonstruieren das dann auch mit. Und sie können dann auch wieder selbst zu KlatschproduzentInnen werden, indem sie das weitererzählen. Da gibt es dann so eine Sequenz von so Klatschereignissen.
Ja, und was auch interessant ist, dass wenn sozusagen Leute anfangen zu klatschen und jemand ist dabei und kennt aber die Person nicht, dann ist das also auch gleich so ein Ausschlusskriterium. Also dann kann die Person zwar, sagen wir mal, Klatschproduzent und Klatschrezipientin kennen oder so, aber wenn das Klatschobjekt nicht bekannt ist, dann ist das gleich eine Form des Ausschlusses. Das kennen wir alle. Also dann sitzen wir da und dann klatschen da andere Leute über jemanden eben, der nicht da ist. Und das ist dann immer, finde ich, eben weil man die Person ja nicht kennt, so ein total unangenehmer Moment, weil man überhaupt nicht weiß, wie man sich da verhalten soll. Also man kann ja jetzt nicht mit einsteigen, weil man ja eben nicht weiß, über wen die da reden. Und also ist schon mal eine Grundvoraussetzung nicht gegeben, denn Klatsch ist ja eine wahnsinnig gemeinsame Produktion, ist jetzt nicht immer nur, dass einer das macht, können wir später nochmal drauf zurückkommen, aber also das heißt, ich kann gar nicht mit einsteigen und was ich in solchen Momenten auch dann immer irgendwie ja so ein bisschen erschreckend finde, weil es dann nochmal so sichtbar wird, ist, wie das eigentlich so ist, wenn über jemanden geklatscht wird. Also wie negativ das auch eigentlich ist, ja, und wie gemein Und wie gesagt, wenn man ja nicht mit einsteigen kann, hat man so eine Art von Distanz zu der Person, also zu dem Klatschobjekt.
Absolut.
Und ich finde, dann wird das in dem Moment eben so deutlich, dass das zwar für die Personen, die das da in dem Moment tun, eine wahnsinnig gruppenstiftende und verbindende Aktivität ist und für die vielleicht auch lustig, aber wenn man eben in dieser Dreiecksbeziehung nicht drinsteckt, finde ich das immer, also das finde ich wahnsinnig unangenehm.
Ja, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das sogenannte Klatschverbot wird durch vielerlei Hinsicht, durch viele Aspekte hier verletzt. Also klatschhaftes Verhalten kollidiert mit so einem ethischen Gebot der Aufrichtigkeit und Fairness. Ja, wir sprechen nicht schlecht über andere, über Leute, die sich nicht wehren können. Das gibt es ja auch so als Sprichwort. Und wir verraten dabei Geheimnisse. Auf der anderen Seite wird aber auch wieder so ein Diskretionsgebot verlangt, weil wir erzählen Geheimnisse, wir weihen andere in Geheimnisse ein, etablieren dann wieder ein Geheimnis zwischen anderen Personen und gehen davon aus, dass sie das auch für sich behalten. Ja. Wenn sie dann das wiederum ausplaudern, dann läuft das auch wieder gegen dieses Verbot, Geheimnisse zu erzählen. Das ist eine ganz, ganz paradoxe Situation hier. Man spricht auch von so einer paradoxen Grundstruktur. Mhm. Und das andere, was du gesagt hast, dass das sozusagen so eine gruppenstiftende Strategie ist in gewisser Weise. Ja, dass wir ja andere Menschen einweihen in ein Geheimnis, ihnen damit Zugang verschaffen zu privaten Informationen und sie damit ja auch auf ein anderes Level heben, ne, in dieser sozialen Konstellation, weil wir ihnen oder ihr oder ihm dann ein Geheimnis anvertrauen und andere werden ausgeschlossen. So, also es hat ganz, ganz viele soziale Funktionen.
Ja, und dann sind das auch manchmal so Gedanken, ach, das will ich ja jetzt eigentlich gar nicht wissen. So,
ja,
genau.
Richtig.
Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass ich dann ja auch mit eingeweiht bin, das will ich ja häufig gar nicht.
Ja, so eine Art Komplizenschaft ist das dann.
Genau.
Ne? Weil, ja, und das, ja, es kann vielleicht sein, also gut, in gewisser Weise lädst du die Person ja auch ein, zu klatschen. Also es wird ja eingeführt, ist ja nicht einfach so da, es wird in gewisser Weise angekündigt und dann sprichst du die Einladung mit aus, sozusagen weiterzugehen und auch die neuen Informationen preiszugeben. Das ist ja nicht nur eine Person, die jetzt einfach klatscht und die andere sitzt still da. Also es wird schon gemeinsam konstruiert, wie wir auch schon gesagt haben. Aber na klar, es kann vielleicht manchmal zu weit gehen. Man will das dann vielleicht gar nicht, dass es dann zu intime persönliche Informationen sind oder dann es sich vielleicht auch so überzieht und dann so eine Tirade irgendwie daraus wird und es ist einem dann zu unangenehm, weil das dann doch zu tief geht oder zu respektlos und taktlos erscheint.
Genau.
Klatsch, so sagt Bergmann, ist das Korrektiv für so unsere, wie sagt er, notwendige Konsensfiktion und Idealisierung, die wir brauchen im Umgang mit anderen Menschen, weil es das ganze Gegenteil von dem ist. Ne? Es ist so wie loyalitätsverletzend, weil eine Person dir vielleicht was im Vertrauen erzählt hat und du erzählst es weiter. Es ist indiskret. Auf der anderen Seite ist es ein Diskretionsgebot, weil man nicht möchte, dass man den Klatsch weitererzählt und so weiter und so fort. Also es strebt so gegen diesen Konsens, den wir haben, dass persönliche Informationen im Verborgenen bleiben. Und wenn wir sie preisgeben und auch anderen Menschen Zugang dazu geben, dass das nicht weitererzählt wird. Aber natürlich, es ist irgendwie so, aufgrund verschiedener sozialer Funktionen, auf die wir vielleicht gleich mal kommen können, doch recht lustvoll, Klatsch zu verbreiten oder auch eben sich vielleicht in der Gruppe einen bestimmten Status zu erarbeiten oder weil man vielleicht selber auch irgendwie sich Prestige erarbeiten möchte in einer Gruppe.
Ja, und da, also den Aspekt, den du jetzt gerade angesprochen hast, das mit diesem Prestige erarbeiten, also das ist zum Beispiel ein Aspekt, der würde für mich oder sagen wir mal jemand, der viel klatscht, kann sich bei mir kein Prestige erarbeiten, weil ich das tatsächlich...
Nee. Aber Prestige erarbeiten ist auch keine soziale Funktion. Prestige erarbeiten ist eher eine psychologische Motivation. Ja?
Absolut, absolut. Und das ist ja auch eine individuelle Einschätzung. Aber für mich wäre, weil man das ja auch häufig liest, dass das sozusagen, also die Personen, die viel klatschen, denen schreibt man zu, dass die eben gut vernetzt sind, dass viele Leute ihnen vertrauen, weil sie eben die Geheimnisse preisgeben. Die sind...
Verhalten.
Genau.
Geheimnisse behalten.
Genau.
Was
habe ich? Ja, genau. Preisgeben habe ich gesagt.
das wäre nicht so gut.
Nee, das wäre nicht so gut. Aber also verstehst du, also das sind ja häufig Personen, die ja eben eine bestimmte Position schon haben.
die sie eigentlich aufs Spiel setzen.
Eben. Ne,
dadurch. Stimmt. Da hast du recht.
Und da denke ich mir immer, ich weiß nicht, das finden die Personen, die dann selbst so viel klatschen, nicht irgendwie schwierig?
Ja, also ich habe es jetzt so im Sozialen jetzt nicht so als etwas betrachtet, was die Person im Rang höher steigen lässt, ja, sondern eher so auf der persönlichen Ebene. Das ist so eine Art von, ja, so eine Art von höher gestelltem Gefühl. Man steht über den Dingen und weiß um gewisse Ereignisse im Leben von Menschen, Beziehungskonstellationen oder so. Und das plaudert man dann aus, vielleicht auch nicht alles, aber man hat Überlegenheitsgefühl und natürlich auch klar der Punkt, den du angesprochen hast, man zeigt, dass man vernetzt ist. Vielleicht aber doch, dass man auch nicht alles weiß. Man kann es ja auch nur andeuten, dass man was weiß.
Ja.
So, dann wäre es vielleicht schon okay, dass man sagt, okay, ich weiß da mehr. Das kennt man auch aus eigenen Konstellationen. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Aus verschiedenen Gründen. Und dann weiß man, okay, man ist gut vernetzt. Aber man muss halt nicht so dann klatschen, damit andere merken, dass man gut vernetzt ist. Ansonsten kann es natürlich auch negative Auswirkungen haben. Da gibt es auch tatsächlich Studien zu Gossip in der Arbeitswelt. Dass da Klatsch und Tratsch eine wesentliche Rolle spielt. Ich glaube, das kennen wir alle, dass man sich über andere Menschen in gewisser Weise austauscht. Ja, das hat man zum Beispiel in einer Studie bei Krankenhäusern getestet, beziehungsweise bei MitarbeiterInnen von Krankenhäusern, also Krankenschwestern, Krankenpfleger und so weiter, und hat gefunden, dass eben Klatsch und Tratsch auf einer individuellen, aber auch auf einer organisatorischen Ebene positive Auswirkungen haben kann, ja, weil man einfach so Stress reduzieren kann, Ängste am Arbeitsplatz reduzieren kann und so weiter und so fort. Aber es hat auch negative Auswirkungen, ja, weil es kann dann auch für die Interessen einer Organisation, wie groß die auch immer ist, schädlich werden, wenn dann eben bestimmte Dinge nach außen dringen oder wenn, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht zwei Parteien gegeneinander irgendwie intrigieren dann vielleicht aufgrund von bestimmten Informationen, die ausgetauscht worden sind. Also es kann auf persönlicher Ebene eben so ein Release of Stress sein, aber das kann natürlich, wenn sich das weiterträgt, natürlich auch ein Arbeitsverhältnis vergiften. Also ich glaube, daran liegt auch so ein bisschen die Kunst, so zu klatschen, aber auch so, dass es für mich persönlich irgendwie noch gut funktioniert und ich damit, Achtung, weitere Funktionen, auch soziale Allianzen schmieden kann vielleicht, ja. Aber auch nicht, dass es zu intrigant wird und zu strategisch. Also daran kann es ja auch abrutschen. Und manche verfolgen ja sowas auch ganz, ganz massiv, so eine bestimmte Strategien, um Leute da irgendwie vielleicht rauszukicken oder so, ne? Ja. Nicht so einfach. Nee. Aber was interessant ist, so zur Etymologie, weil wir gerade so von Verbindungen gesprochen haben und von Allianzen schaffen und Komplizenschaft und so weiter. Das klingt immer so ein bisschen kriminell, aber in gewisser Weise geht es ja so um Geheimnisverrat und so, ne? Dass es die These gibt, dass Klatsch den Ursprung hat im gegenseitigen Grauen nicht-humaner Primaten. Mhm. Also im Grooming. Das finde ich ganz interessant. Ja, aber wir wissen ja, wenn wir uns nicht-humane Primaten anschauen, also Affen, ja, verschiedene Arten, dass sie sich groomen, dass sie sich grauen. Das hat natürlich einen ganz wohlfühligen Aspekt, auch einen ganz körperlichen Aspekt. Ne? Die schlafen dabei ein und so, entspannen sich. Also kann auch Stressabbau natürlich sein. Aber es dient auch dazu, Allianzen innerhalb einer Gruppe zu schmieden.
Genau.
Und ist eben ein wechselseitiger Ausdruck von Zuneigung. Und dadurch entsteht eine freundschaftliche Bindung. Dunbar sagt, dass Klatsch auf Grooming zurückgeht und dass das eine anthropologische Konstante in der Evolution des Menschen ist und auch wesentlich zur menschlichen Sprachentwicklung beigetragen haben soll. Das finde ich ganz interessant. Also sozusagen auf dieses, im Grunde ist es dann auch sowas wie Grooming. Ja, wir versichern uns unserer sozialen Beziehungen, indem wir auch ein bisschen Geheimnisse preisgeben, um der Person klar zu machen, okay, du bist für mich vertrauenswürdig und dir kann ich Sachen anvertrauen, mit dir kann ich über Sachen sprechen, die mir aufgefallen sind oder die für mich normenverletzend sind oder sowas. Und das ist natürlich auch ein Unterhaltungswert, das ist ja klar. Aber ich glaube auch schon, dass die sozialen Funktionen da eine große Rolle spielen, die vielleicht auch auf Grooming zurückgehen. Also es kann schon sein. Finde ich auf jeden Fall eine interessante These.
Ja, ich habe das auch gelesen. Ich finde das auch eine interessante These. Ich finde es ein bisschen, it's a big stretch, um es mal auf Englisch zu formulieren, für mich vom Grooming zu dem, was wir da so heute als Klatsch bezeichnen. Da bin ich mir nicht so richtig sicher. Ja, aber die These ist auf jeden Fall interessant.
Naja, es hat auf jeden Fall beide Aspekte. Grooming ist irgendwie lustvoll in gewisser Art und Weise, weil es irgendwie entspannt ist und so körperlich. Es ist Klatsch auch, es hat einen humoristischen Aspekt. So. Hm. Und Grooming wird ja auch wesentlich dazu eingesetzt, um soziale Gruppen zu bilden. Das macht ja Klatsch eben auch. Ja. Hm. Ich will es jetzt nicht kausal irgendwie vom Grooming zum Klatsch so. Nee, ich glaube, da spielen auch noch andere Genres und Gattungen wahrscheinlich eine Rolle, aber es kann schon sein, dass es irgendwie verwandt ist, würde ich sagen. Also von der Ursprungsidee, von der Ursprungsfunktion vielleicht, weißt du? Interessant, weil wir ja bei der Etymologie sind, Jana, das ist ja so ein bisschen meine Seite hier beim Podcast.
Ja, ja.
Du hast wahrscheinlich schon gedacht, dass da was kommt, oder?
Aber das Lustige ist, weil ich bleib mir auch treu. Warte
okay.
mal
Okay, ah, ich bin gespannt. Okay, wir teasen schon so ein bisschen an. Ich habe mich schon immer gefragt, wo das Wort Klatsch herkommt. Wahrscheinlich viele von uns. Klatsch, wie Tratsch, okay, aber Klatsch, so. Klatschen, wir klatschen. Als Kind verstehst du gar nicht, wie die klatschen. Klatschen die Hände die ganze Zeit beim Kaffee oder was? Macht überhaupt keinen Sinn.
Das ist genau das
was
Ding.
Was bedeutet das
wenn wir
überhaupt?
Klatschen.
Ja, ja. Aber ich würde es selbst auch so nicht gebrauchen. Ich würde nicht sagen, wir haben geklatscht. Würdest du das sagen?
Das nee. Ist jetzt eine gute Frage.
Ich würde auch nicht sagen, wir machen Kaffeeklatsch. Irgendwie, wir treffen uns und unterhalten uns. Aber ich will nicht sagen, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben geklatscht. Also es ist ein Verb, was ich nicht gebrauchen würde in dem Zusammenhang.
Das stimmt. Nee, da hast du recht.
Vielleicht tratschen im weitesten Sinne. Wir haben auch ein bisschen getratscht. Vielleicht sowas.
Ja, das ist vielleicht eher was, was ich auch...
Vielleicht eher, obwohl ich das jetzt auch nicht so oft wahrscheinlich verhindere. Aber klatscht an sich definitiv nicht für tratschen. Für klatschen, tratschen. Ich habe geklatscht. Wir haben geklatscht. Okay. Aber interessant ist, wo es herkommt. Also, da habe ich mich damals schon für die Sendung, die wir zu Erzählung gemacht haben, darauf vorbereitet. Da ist es dann leider nicht mit eingeflossen, was auch okay ist, weil ich konnte es mir jetzt für diese Sendung aufheben. Und es gibt verschiedene Theorien und eine der bekanntesten werde ich jetzt nochmal so ein bisschen referieren. Es ist eine Rekonstruktion des Klatschbegriffs von Birgit Althans von der Leuphana Universität, die sich mit dem Begriff Klatsch und dem Frauenbild des 18. und 19. Jahrhunderts beschäftigt hat. Weil Klatsch wird ja ganz häufig als typisch weiblich charakterisiert. Ne, Männer, die klatschen, gibt's auch natürlich, aber würde man weniger so dem männlichen Gesprächsduktus irgendwie zuweisen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und es wird als Negativform eines vernünftigen Gespräches gesehen, das leere Geschwätz, das Klatschen. Und natürlich ist die Verbindung zu diesem lautmalerischen Wort, diesem onomatopoetischen Wort Klatsch da, was die Wortwurzel im mittelhochdeutschen Wort Kratz hat, ja, was im 18. Jahrhundert beschrieben worden ist und was ausdrückt einen schallenden Schlag oder einen feuchten Fleck oder Schmutzfleck. Ja, wahrscheinlich wie wenn irgendwas in die Pfütze fällt oder so, ne? Und gleichzeitig zu dieser Wortentstehung im 18. Jahrhundert entstand auch die negative Bedeutung des Wortes Klatsch für üble Nachrede. Ja, also eine diffamierende Zuordnung zu reden als etwas, ja, was eben Geschwätz ist, was nicht vernünftig ist und was auch als eine typische weibliche Gesprächsform ja charakterisiert worden ist, so wie Althans das schreibt. Und das Wort steht synonymisch mit Redewendungen wie schmutzige Wäsche waschen. Und das ist auch der Verweis zur Herkunft dieses Wortes mit der Bedeutung ja tratschen, wie wir es vielleicht heute eher sagen würden. Weil Althans hat rekonstruiert, dass es aus dem kollektiven Arbeiten des Wäschewaschens herrührt. Ja, in Waschhäusern. Die gab es nämlich im 18. Jahrhundert. Und diese Arbeit ging natürlich eher Frauen nach. Und während sie wuschen, haben sie sich nämlich genüsslich wohl, so sagt sie das, über die Flecken ausgetauscht und über die Herkunft der Flecken, die sie da eben so säubern mussten. Und da waren da wahrscheinlich viele Lebensbereiche dabei.
Die Vermutung liegt nahe.
Ja, und da halt diese Verbindung zwischen Klatsch und Säubern, ja, ich mache es jetzt ja auch gerade schön gestisch, und das kennen wir ja, dieses Rausrubbeln von so Schmutzflecken, was dieses klatschende Geräusch halt manchmal haben kann. Und Männer wurden aus diesen Gesprächen ausgeschlossen, ja, weil sie auch nicht Teil dieses kollektiven Arbeitens, des Wäschewaschens waren. Und sie empfanden wohl auch diese ungehemmte Art der Rede als bedrohlich und diffamierten sie. schreibt Althans. Sie schreibt, dass einige männliche Beobachter wie Luther oder die Aufklärer Diderot und Rousseau diese Art von Rede kritisierten, weil sie den Regeln des vernunftbetonten Informationsaustausches zuwiderliefe. Passt voll gut, oder?
Ja, total.
Und tatsächlich war das so, dass viele Männer während des Arbeitens gar nicht reden durften oder dass eben das Reden Teil ihrer Arbeit war, wie beim Bankwesen oder Versicherungswesen. Ja. Ist ja heute auch noch so. Und sie haben dann auch in gewisser Weise, so schreibt Althans, die Waschhäuser nachgebaut oder nachgebildet, indem sie die sogenannten Kaffeehäuser ins Leben gerufen haben, die dann als Orte etabliert worden sind, wo man eben auch dann wichtige Informationen ausgetauscht haben. Ganz essentiell für auch so Bankgeschäfte oder Kreditvergaben. Wenn halt ein bestimmter, oder wenn du auch Firmen abgewickelt hast oder so, kann ich mir vorstellen, dass du da bestimmt auch an sensible Informationen gekommen bist. Ich glaube, da war Klatsch und Tratsch dann auch da. So, ne? Nicht nur um das sozusagen vernünftige Reden, und da wurde bestimmt auch sensible Informationen ausgetauscht.
Ja. Ja, das ist ganz interessant. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also das hat man vielleicht damals, und vielleicht würde man das auch heute immer noch nicht als Klatsch und Tratsch bezeichnen, aber die Prinzipien, die da wirken, sind ja ähnlich. Also, dass man sich über eine dritte Person austauscht, um sich dann mit der Person zu verbünden, um die Geschäfte dann abzuschließen und so. Das sind ja Prinzipien, die sind ja, also die sind ja universell. Genau. Aber das ist schon interessant, dass sich das eben so historisch so verwachsen hat, im Grunde genommen, die Vorstellung, dass es eine, in der Konversationsanalyse würde man auch sagen, eine kategoriengebundene Aktivität ist. Das heißt, dass das sozusagen eine Aktivität ist, die einer bestimmten Personengruppe zugeschrieben würde. Ja, das hat man dann auch häufig zum Beispiel, wenn man so Sachen sagt wie ein kleines Kind oder eben wie ein Waschweib klatscht. Ja, und da schreibt man das sozusagen einer bestimmten Personengruppe zu. Und da kann ich jetzt noch ein bisschen was zu deiner Etymologie hinzufügen. Also das ist interessant, wenn man auch mal im Lexikon nachschaut, was für Ausdrücke es für klatschende Männer gibt. Da kommt nicht so viel. Habe ich noch nie gehört, muss ich mal sagen, aber stehen da drin. Klatschgevatter, Klatschfink oder pass auf, jetzt kommt's, der Kletscher. Ja, aber also es gibt für Frauen, ja, das gibt's ja auch für, nicht nur für den Bereich des Klatschen, sondern es gibt in der Regel mehr negativ konnotierte Wörter für Frauen, als es das für Männer gibt. Hast du dann sowas wie Klatschweib, Klätscherin, Klatschtrine, Klatschfutter, Klatschkasten. So, also es gibt auch noch andere, die werde ich jetzt hier nicht, die sind mir ein bisschen zu ikonisch. Ja.
Klatschweib kenne ich auf jeden Fall und Klatschbase, das habe ich ja auch nochmal gelesen jetzt im Zuge dieser Rekonstruktion der Merkmale von Klatsch, weil Base eben diese entfernte Verwandtschaft so mit impliziert, dass du eine Person kennst, eben auch vom Entfernten her. Ne?
Genau.
Ja, das kannte ich auch, aber Klätscherin, wird nicht mehr gebraucht.
Ja, also oder? Das wäre jetzt nochmal das andere, was man vielleicht nochmal nachschauen könnte in einem Korpus, ob das überhaupt noch im Gebrauch ist. Aber man findet das sozusagen als Ausdruck oder als Lexikon-Eintrag für weibliche Klatschbezeichnungen.
Obwohl man sagen muss, dass das Klatsch jetzt nicht per se nur sozusagen aus der weiblichen Gruppe kommt. Also es wurde schon im antiken Rom geklatscht. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Nur eben dieses Wort, darum geht's ja, die Etymologie des Wortes. Wo kommt das her? Und das wurde dann mit dieser Wäschewaschen Handlung verbunden und diesen Geräuschen, die da gemacht worden sind. Jedenfalls die in dieser einen Theorie. Es gibt auch noch andere. Die These jetzt ist auch ein bisschen kritisiert worden, aber sie ist relativ bekannt, weil sie auch oft in so feministischen Arbeiten auftaucht und sie auch sehr logisch klingt. Aber natürlich ist, wenn man das anthropologisch betrachtet, Klatsch ganz wesentlich in ganz verschiedenen Epochen der Menschheit. Es gab schon Schreiber, Dichter und auch so Hofberichterstatter im alten Rom zum Beispiel. Die haben auch schon über die Mächtigen gesprochen, über die politischen Machthaber und über deren Verfehlungen. Und die Machthaber waren auch daran interessiert, den Untertanen ein richtiges Bild dann von sich selbst darzustellen und darzubieten. Und dann wurde das über bestimmte Hofberichterstatter vielleicht ein bisschen negiert und aufgebrochen. Also auch so Selbstpräsentation im antiken Rom war ganz, ganz wichtig, was man ja ganz oft auch bei so Reden findet. Ne? Die Rhetorik kommt aus der Zeit, politische Reden, Festreden, Gerichtsreden, das ist ja alles sozusagen in dieser Zeit entstanden, um eben sich selbst im öffentlichen Leben über die Redekunst als jemand ja Positives zu inszenieren. Aber dann gab es eben auch schon sowas wie Tageszeitungen, die so angeschlagen wurden an Gebäuden, wo dann, was weiß ich, offizielle Neuigkeiten verkündet wurden, aber eben auch Informationen aus so, was wir halt Gesellschaftsklatsch nennen würden, ja, aus dem Privatleben von Menschen. Und das finde ich schon interessant, wie weit das zurückgeht. Also waren Leute schon immer daran interessiert, weil es eben auch so eine Art von sozialer Kontrolle ist. Ja, es werden Normen thematisiert und Normverstöße thematisiert und dadurch eben gewisse Normen aufrechterhalten und Menschen, die dann darüber klatschen, bekennen sich in gewisser Weise auch zu den Normen. Und wenn ich mich nach außen in irgendeiner Form mit einem Image beschäftige, dann möchte ich auch dieses Image pflegen und mich an Normen halten. Dann will ich nicht, dass so Regelbrüche oder Normverletzungen nach außen kommen. Ja, also Imagepflege spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und wenn man sich damit anthropologisch beschäftigt, ist es total interessant, wie Klatsch in den verschiedenen Epochen gehandhabt wird. Ja.
Gebe ich dir vollkommen recht. Und deswegen finde ich das auch so schade, dass die Perspektive auf Klatsch, obwohl die eigentlich, du hast es ja jetzt eben schön gezeigt, eben nicht so ist, dass die immer noch so dezidiert auf Frauen bezogen ist. Also bleiben wir mal bei der Klatschpresse. Wie in Anführungsstrichen komisch ist das denn, wenn die Klatschjournalistin bei, was weiß ich, Brisant, RTL, wie die Dinger da heißen, wenn das eben mal ein Mann ist.
Ja, das stimmt.
Dann ist das ja immer noch die totale Überraschung. Dann schreibt man dem Mann gleich bestimmte Eigenschaften zu. Ja, also das wird ja immer noch, das wird ja immer noch polarisiert. Und die Idee, dass das immer noch so eine ganz starke weibliche kommunikative Gattung ist, die, glaube ich, weiß gar nicht. Ja, also das hat sich noch nicht so richtig verwachsen. Obwohl, du hast es ja gezeigt, es einfach historisch gesehen überhaupt gar keinen Sinn macht, aber es eben zu dieser Zuspitzung kam. Und es gibt auch, das muss man auch sagen, ganz viel Forschung jetzt, die empirisch belegt, dass auch Männer durchaus Klatsch und Tratsch ausführen in unterschiedlichen Situationen. Und da kommt jetzt wieder mein
Da habe ich mal
was mitgebracht. Und zwar habe ich eine ganz tolle Studie von Günter Senft gelesen. Und die heißt, ich weiß nicht, was soll es bedeuten? Ethnolinguistische Winke zur Rolle von umfassenden Metadaten bei der und für die Arbeit mit Corpora. Also was der da eigentlich macht, ist, der reflektiert, was man wissen muss, wenn man mit Sprachmaterial arbeitet, das aus aus kulturellen Gemeinschaften kommt, denen man selbst nicht angehört. Ja, wie viel Wissen man und wie viel Hintergrundwissen man eigentlich braucht, um das verstehen zu können. Und das ist jetzt sozusagen für die Linguisten interessant, weil er sagt, okay, diese Informationen, dieses Hintergrundwissen muss auch in die Beschreibung der Daten eingehen, damit eben Personen, die mit diesem Material arbeiten wollen, das zumindest annähernd versuchen können zu verstehen. Und das zeigt er anhand eines Beispiels aus dem Kiliwila. Das ist eine austronesische Sprache der Trobriand-Insulaner von Papua-Neuguinea. Und die haben eine spezielle Varietät, das ist das Kassilam. Und das ist tatsächlich die Klatsch- und Tratsch-Varietät. Also wenn die in diese Varietät, also es ist eine bestimmte Art des Sprechens, wir würden jetzt auch sowas sagen wie Dialekt, ja. Also wenn wir in Dialekt switchen, ist das eine bestimmte Form. Also immer wenn die sozusagen in dieser Varietät sprechen, dürfen die also Dinge tun, die sonst normal beim Sprechen nicht möglich sind. Und das Interessante ist, dass es also sehr vage und sehr ambig ist. Und diese Mehrdeutigkeit dieser Varietät wird dann also ausgenutzt, damit man eben über, ja, andere Personen ironische Bemerkungen machen kann, irgendwie spaßhaft und sowas. Und Senft analysiert einen Gesprächsausschnitt von 20 Minuten, der nur unter Männern ist. Ja, also es sitzen nur Männer des Dorfes zusammen und sind eben in dieser Varietät unterwegs. Die heißt Biga Sopa. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs korrekt aus. Und wenn die sich sozusagen in dieser Textsorte oder in dieser Varietät, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, bewegen, dürfen die also Dinge machen, die sonst normalerweise nicht sind. Ja, aber es gibt sozusagen auch einen Bereich, den sie nicht betreten dürfen. Und zwar gibt es, sagen wir mal, also Senft beschreibt das als die 6 übelsten und für den Beleidiger im wahrsten Sinne des Wortes tödliche Beleidigungen. Und wenn diese Beleidigungen ausgeführt werden, ist also egal, ob die sich jetzt in dieser Varietät bewegen oder nicht, das ist immer schlecht. Das ist also ja das Schlimmste, was man dort machen kann. Und eine der tödlichsten Beleidigungen ist, dass man einer Dorfgemeinschaft zuspricht, dass die nicht mehr genug Lebensmittel haben. Und in dem Beispiel, was Senf da analysiert, passiert das. Also die Männer sitzen also zusammen, sind also da in diesem Klatsch- und Tratschgespräch unterwegs. Und das, ne, die wechseln sich da auch immer wieder ab. Und dann beginnt einer eine Geschichte zu erzählen von Personen aus einem anderen Dorf und führt dann eben aus, naja, und die sind gekommen und die wollten Betelnüsse haben und die hatten ja überhaupt gar keine Lebensmittel mehr. Und in dem Moment switcht das Gespräch total um, weil die anderen natürlich merken, jetzt hat er sozusagen die schlimmste Beleidigung ausgeführt, die im schlimmsten Fall dazu führen könnte, dass die Personen aus dem anderen Dorf den Beleidiger töten könnten. Ja? Mhm. Und dann wenden die ganz viel kommunikativen Aufwand darauf an, die anderen Anwesenden, das wieder aus dieser schlimmen Beleidigung in etwas anderes zu überführen, damit sie sozusagen am Ende wieder in dieser Varietät landen, in der das Klatschen und Tratschen möglich ist. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil das einmal zeigt, okay, wie stark doch das auch mit, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, mit der Gemeinschaft verbunden ist, in der man sich befindet, wie stark das eine gemeinsame Aktivität ist, wie viele, sagen wir mal, Regeln des Alltagsgespräches ausgehebelt werden. Denn was passiert beim Klatschen? Du hast es gesagt, wir führen die ganze Zeit gesichtsbedrohende Akte aus. Ja? Mhm. Also wir sagen Dinge, negative Dinge über die andere Person. Aber wenn wir das machen, wenn wir das also in einer klatschenden und ratschenden Form machen, ist es nicht so schlimm, wie wenn wir das im Gespräch mit der Person anwesend, also direkt auf die Person beziehen würden. Dann würden wir also etwas machen, was wir im Alltag nicht machen. Da versuchen wir ja immer genau das Gegenteil, uns selbst besonders gut dastehen zu lassen, auch die andere Person nicht anzugreifen. Und wenn wir klatschen und ratschen, ist das außer Gefecht gesetzt. Ja, also da sind wir wie diese Männer auch in Papua-Neuguinea, also in einem sprachlichen Umfeld, in einem Setting, in dem wir das machen dürfen und in dem wir sozusagen die Grenzen des Sagbaren austesten können. Das finde ich ganz interessant, weil das eben so dieses Prinzip nochmal verdeutlicht, aber eben auch zeigt, dass es in bestimmten Gemeinschaften und Gesellschaften also tatsächlich auch richtige Konsequenzen haben kann, schlimme Konsequenzen, wenn man also über den anderen in einer bestimmten Form spricht. Und da macht sich jetzt der Bogen zur Klatschpresse oder das ist ja überhaupt auch mit Arbeitskollegen. Also selbst wenn du üble Nachrede betreibst, würde jetzt keiner uns töten wollen in dem Fall. Aber das könnte ja auch eine Konsequenz haben. Also wenn du deinem Arbeitskollegen jetzt Dinge unterstellst oder der Arbeitskollegin, die gar nicht gemacht haben und der Chef das hört, könnte das vielleicht dazu führen, dass, weiß ich nicht, es möglicherweise zu einer Kündigung führt, zu einer Abmahnung oder sowas. Also das könnte ja dann tatsächlich auch reale Konsequenzen haben.
Ja, und bei der Klatschpresse ist es ja so, dass es ja relativ ungehemmt manchmal rüberkommt. Ja. Ne? Aber weil eben da, und das ist ja so der Unterschied zu diesen Dorfgemeinschaften, der Klatsch fällt umso hemmungsloser und bösartiger aus, je größer die Sozialdistanz zwischen dem Klatschenden und dem Klatschobjekt ist. Ja, natürlich wird es immer in gewisser Weise so formuliert, als wäre das Teil der Pressefreiheit. Man müsste bestimmte Themen aufgreifen und die Öffentlichkeit müsste davon wissen. Und es ist natürlich auch so formuliert, dass es vage und unbestimmt häufig ist, damit es juristisch noch unangreifbar ist. Ja, aber in gewisser Weise auch sehr heftig und rufschädigend. Und das ist ja nicht nur in der Klatschpresse so, im Internet ja jetzt generell, in den sozialen Medien sehr, sehr hemmungslos, oft bösartig, taktlos, rufschädigend, was da so passiert, ja, weil das eben Menschen sind, die nicht in unserem sozialen Umfeld in der Regel sind, ja, und da vielleicht dann auch die psychologische Motivation, über die wir vorhin gesprochen haben, doch größer ist als die soziale Funktion, weil die Personen eben nicht uns so nah sind, ja.
Ja, und da wird's dann auch interessant, weil dann kommen wir auch so wieder in den juristischen Bereich. Also wann ist es denn jetzt auch schon eine Verleumdung? War das noch Klatschen oder war das irgendwie schon mehr?
Ja, da hast du recht. Ja, das ist, glaube ich, schwierig. Stichwort Schmähgedicht. Ne? Also, ja, wo fängt es dann an? Genau. Ja, absolut. Wo hört's auf? Nee, das ist total korrekt. Aber mal weg von diesem Juristischen, was ich an deinem Beispiel auch sehr interessant war, ist, wie die Leute oder die Kommunizierenden quasi zum Klatsch gekommen sind. Also dass sie ja dann richtig quasi die sprachlichen Mittel, also die Varietäten gewechselt haben.
Ja.
Das macht man jetzt bei uns im Alltag nicht unbedingt. Aber es muss auch irgendwie eingeführt werden. Man kann vielleicht auch eher einen Dialekt switchen. Das kann schon passieren. Da habe ich jetzt nichts zu gelesen, aber das könnte ich mir vorstellen. Ich habe jetzt eher so von der Gesprächsentwicklung her gedacht, dass der Klatsch ja nicht einfach nur so mal losgenannt wird.
Nee, der ploppt nicht einfach so auf. Sondern das wird schon vorbereitet.
Da wird es wirklich vorbereitet, um mit den sogenannten Präsequenzen, also diesen sprachlichen Einheiten, bevor überhaupt geklatscht wird, abzuklären und abzutasten, ob die andere Person überhaupt bereit ist zu klatschen. Ja, also da werden dann halt mal so nonchalant, wie ich das oft sage hier im Podcast, eine Person mit dem Namen eingeführt. Was weiß ich, sowas wie, die Presse macht ja jetzt einen Podcast. Weißt du so? Und dann über den Namen wird die Person so minimal eingeführt. Es ist klar, okay, die andere Person kennt ihn, um dann vielleicht über etwas zu klatschen, was man über die Person weiß. Ja. Mhm. Und ganz wichtig, das finde ich auch super interessant, deswegen so ein bisschen, ja, es verrät einiges über unser kommunikatives Verhalten. Die andere Person, also die Klatschrezipientin, der Klatschrezipient, die wird nicht sofort einsteigen in der Regel. Ja, also jetzt nicht überschwänglich Klatschinteresse zeigen, weil das ist strategisch ungünstig, weil man ja dann als eine Person gelten könnte, die begierig nach Klatschinformationen ist und potenziell auch Informationsgeberin für Geschehnisse und Geheimnisse ist, die man vielleicht jetzt auch gerade austauscht. Ja, also man möchte nicht als klatschsüchtige Person gelten. Deswegen wird jetzt nicht überschwängliches Interesse gezeigt. Es wird gezeigt, Interesse, ja, dieses, wie man sagt, kontaminierte Wissen auszubreiten. Aber es wird jetzt nicht sofort da total reingegangen, sondern es wird sich dann, als ob es sich so ganz organisch dahin entwickelt. Aber wir tun beide was dafür, beide Seiten, ja.
Man würde vielleicht auf dein Beispiel antworten, ach.
Ja, stimmt.
Und dann würde die andere Person das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Aber es wäre jetzt eher ungünstig, wenn man wirklich gleich sagen würde, ja, also wirklich.
Ja. Genau. Es kann aber auch sein, dass die Person ankündigt, die Presse macht jetzt einen Podcast und ich als Rezipientin denke, ach, da kommt jetzt was Interessantes und es passiert gar nicht.
Ja, ja, genau.
Dann habe ich aber als Rezipientin auch die Möglichkeit, da nochmal so ein bisschen hinzustupsen. Es gibt so diesen Begriff Phishing auch innerhalb der Diskursgesprächsanalyse von Pomeranz. So sanfter Druck zum Sprechen. Zum Beispiel so ganz unverfänglich nochmal die Frage thematisieren oder den Namen thematisieren. Ja, zum Beispiel, ach, die Presse, ja stimmt, die hat ja jetzt im Podcast, hast du gerade gesagt. Ne? Und dann zu hoffen, dass dann da was kommt. So ganz unschuldig Interesse signalisieren.
Ja, oder auch zu sagen, ach, und was ist das für einer?
Ja, ja, genau. Genau, ja, genau.
Das wäre ja genau.
Zum Beispiel, wenn jetzt nicht kommt, du hast doch vorhin von dem Podcast gesprochen, den die Presse da macht. Was ist denn das genau? So nachfragen.
Genau.
Ganz ja, unverständlich, genau. Unscheinbar.
Und wenn dann aber auch nichts kommt, dann weiß man aber auch, okay, war jetzt nicht als Klatscheinladung gemeint, sondern eher als Information.
Aber das finde ich auch, das ist super interessant. Stichwort Face Threat, was wir schon so oft besprochen haben, du vorhin auch, Gesichtsbedrohung. Ich möchte nicht als jemand daherkommen, die einfach Regeln bricht, indem sie Geheimnisse weitererzählt und total heiß darauf ist, Geheimnisse zu erfahren, obwohl wir alle gerne Geheimnisse erfahren, ne? Also, außer wenn es zu weit geht und man dann irgendwo in irgendwas mit drin ist, was man nicht wissen möchte. Aber so sanfte Sachen, so, weißt du, so dahin plätschernde Sachen, das ist ja völlig okay, da hört man auch gern mal hin. Aber eben diese kommunikativen Strategien, das anzukündigen, mal abzutesten, okay, ist die Person bereit für Klatsch? Und dann auch so selber so ein bisschen Druck auszuüben, jetzt red doch mal ein bisschen mehr darüber, das finde ich schon witzig auch.
Ja. Ja, was mich jetzt so auch beim drüber nachdenken nochmal, ja, schockiert ist vielleicht jetzt zu viel gesagt, aber ich finde es doch schon sehr überraschend. Also wir wissen ja alle, was Klatsch und Tratsch ist. Also wir haben alle so ein Alltagswissen. Wir wissen, wie wir das machen und wann wir das einführen können und so. Aber wir machen das ja auch so wahnsinnig systematisch. Also das ist schon wieder, wenn man sich das aus wissenschaftlicher Perspektive dann nochmal anguckt, also wie wir das eigentlich machen, wird so deutlich, wie komplex wir eben mit so einer Aktion, also mit so einer Gattung wie dem Tratschen umgehen und wie viel Arbeit wir dort reinstecken, um das durchzuführen, einzuführen, uns abzusichern, wie viele routinierte Formeln wir haben, um eben gemeinsam in diese sprachliche Aktivität einzusteigen. Also das ist mir jetzt so bei der Beschäftigung mit dem Thema nochmal deutlich geworden. Also weil wir ja, wie gesagt, intuitiv alle wissen, wie das geht. Ja, aber du würdest ja jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, als jetzt alltagsweltlich, wenn man sich jetzt nicht wissenschaftlich damit beschäftigt, jetzt unbedingt sagen können, okay, es gibt Präsequenzen. Aber wir wissen ja, wie wir es machen.
Ja, das ist richtig.
Also das ist so ein schönes Beispiel für dieses Knowing How, ja, das häufig ja gar nicht so explizit wird. Wir haben einfach das Wissen und können es als Mitglieder einer Sprachgemeinschaft in der Regel problemlos. Aber wie es wirklich so, wie komplex es ist, wird erstmal deutlich, wenn man sich das ein bisschen genauer unter der Lupe anguckt.
Na, wir haben es erworben, aber wir können es jetzt nicht, wir können jetzt, also Wissen ist da manchmal so ein bisschen, ja, schwierig. Ja, weil es so suggeriert, how, ja, ne? Also wir suggerieren, wir hätten da irgendein Wissen von, könnten es dann irgendwie darlegen, das können wir ja nicht. Wir haben es erworben, wie laufen oder so. Aber es ist ein interessanter Punkt, weil man das ja wirklich auch im Laufe des eigenen Lebens erlernen muss. Und spätestens, wenn du quasi vom Kind zum Erwachsenenalter switcht, da passiert es dann, dass du das lernst. Also da gibt es auch Untersuchungen zu, dass Teenies das noch nicht so gut können. Also die beim Klatsch, die schon auch langsam lernen zu klatschen, aber dann oft in diese kindliche, egozentrische Sichtweise verfallen und noch nicht andere Standpunkte so annehmen können. Ja, es ist ganz interessant, dass man an diesen, ja, wie Teenies mit Klatsch umgehen, merkt oder merken kannst, wie weit die kognitive und soziale Entwicklung ist, weil sie eben noch nicht diesen Klatsch so gut durchziehen können, wie wir Erwachsene das können, sondern dann oft auch in so kindliche, rebellische Haltung verfallen, wenn sie über eine Person klatschen und auch auf der anderen Seite dann doch wieder sehr erwachsen agieren. Ja, also die wechseln da so zwischen Erwachsenen- und Kinderperspektive. Und da gibt es ganz interessante Studien dazu, wie du eben dir dieses Genre in gewisser Weise, diese Gattung zu eigen machst und dass das auch Arbeit ist, dir das anzunehmen und dass das auch mit kognitiven Entwicklungen und Fähigkeiten zu tun hat.
Ja, und bei kleinen Kindern merkt man das ja. Also wenn kleine Kinder anwesend sind und man hat geklatscht oder getratscht und dann passiert es ja manchmal, dass die dieses Klatschthema in einer anderen Situation, wenn möglicherweise auch noch die Person anwesend ist, ja dann einfach so als Tatsache darstellen und du denkst dir so, ne? Also richtig. Ich meine, das passiert ja manchmal auch.
Ja, deswegen muss man immer aufpassen, was man von den Kids so sagt.
Ja, um es an mein Eingangsbeispiel anzubinden, habe ich das dann auch mit der Kita heute früh nur ausgeführt, als eben nur meine Eltern und ich im Raum anwesend waren, weil man ja nicht weiß, was da sich doch noch so den Weg ins kleine Kinderohr bahnt.
Und dann zurück zum Klatschobjekt.
Absolut. Mhm. Stell dir das mal vor. Und das noch in der Kita. Weißt ja, wie schwierig das da ist.
Dann kommt der Klatsch zum Klatschobjekt und dann wirst du vielleicht das Klatschobjekt.
Eben.
Mhm. Und die anderen die KlatschproduzentInnen.
Richtig, ja. Ah, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, oder? Diese unangenehme Situation, wenn man irgendwo hinzustößt und dann so Gespräche abrupt aufhören.
Ach so.
Und man dann denkt so, okay, was passiert jetzt hier? Die haben jetzt irgendwas besprochen, was ich nicht mitkriegen soll. Und ja, also weil das ist ja, hört ja in dem Moment auf, wenn die Person, die über die geklatscht wird oder geredet wird, muss ja nicht unbedingt, ist es Klatsch. Wenn man über einen redet, ist schwierig. Aber das hört ja dann auf. Und dann fängt man ja sofort an, sich zu fragen, okay, worüber haben die denn jetzt geredet?
Mhm.
Und wenn sich das nicht auflöst, weil die anderen dann irgendwie, also dich ja auch gar nicht ins Gespräch einbinden, och, was für eine unangenehme Situation. Also da möchte man doch am liebsten auch dann auch wieder gehen. Das ist bei Arbeitskollegen, finde ich, ganz schwierig dann. Sitzt du dann mit denen in der Kantine oder sonst wo am Tisch und dann ist dieser unglaublich schlimme Moment, wo nichts passiert und du merkst so, okay, hier ist irgendwas ist hier im Raum, aber keiner spricht's aus.
Mhm. Ja, weil die dann nicht so in der Lage waren, so ganz geschmeidig ein anderes Thema so gefühlt einzuführen, als wäre man schon mittendrin. Das muss man ja dann machen. Also das machen ja Menschen dann auch. Dann schnell was ansprechen und so tun, ja genau, habe ich auch von gehört oder so.
Ja,
genau. Als hätte man die ganze Zeit darüber geredet.
Aber du merkst es trotzdem. Die Person, die dazukommt, ich bin mir ziemlich sicher, die merkt es, dass das da trotzdem versucht wird, kommunikativ.
Vielleicht nicht immer, aber ich glaube, ja, oft wahrscheinlich schon, ja. Liegen noch so Energien, die wir in der Luft, die wir jetzt sprachwissenschaftlich nicht beschreiben können. Wahrscheinlich schon. Aber wenn wir bei Energien sind, kommen wir doch zu unserer Songrubrik, Jana. Ja. Ich finde, das passt jetzt. Musik und Energie und der Song zum Thema. Ich habe jetzt mir diesmal nicht so viel Arbeit gemacht. Das heißt, ich habe jetzt sonst auch nicht viel Arbeit gemacht, aber ich habe jetzt, manchmal schon. Aber ich habe mir jetzt einfach mal den Terminus Gossip geschnappt und den einfach mal bei in meiner Mediathek eingegeben, beziehungsweise bei Apple Music, und bin auf viele Gossip-Songs gekommen.
Ja, das ist richtig, wegen der Band.
Ja, und ich habe aber einen Titel gefunden von Maneskin. Und da habe ich gedacht, ach, nehme ich Gossip. Weil diese Band hat ja vor 2 Jahren den Eurovision Song Contest gewonnen. Ja. Und dachte ich, ach, das passt, weil der war ja jetzt auch gerade. Und dann nehme ich Gossip vom Maneskin. Obwohl ich jetzt keine besondere Affinität zu der Band habe oder zu dem Song. Einfach nur, weil es sich jetzt gerade zeitgeistlich, zeitgenössisch, historisch gerade so gut hier einbindet.
Das ist eigentlich die super Voraussetzung oder die super... Ja. Einleitung, nicht Voraussetzung, für meinen Song.
Ja.
Und zwar ist es jetzt auch kein Song, von dem ich sagen würde, den finde ich jetzt top und den will ich immer wieder hören, aber der passt so gut in die Zeit und ist meines Erachtens ein schönes Beispiel für Promi-Klatsch. Und zwar ist es Flowers von Miley Cyrus. Weil durch diesen Song auch dann nochmal so thematisiert wurde, also ihre eigene Beziehungsgeschichte, was arbeitet sie mit dem Song da alles aus, mit wem hatte ihr damaliger Ex-Mann, ihr jetziger Ex-Mann, so, damaliger Ehemann, die Affäre, wieso trägt sie jetzt dieses goldene Kleid, weil das wieder eine Anspielung auf die andere ist. Und das war für mich irgendwie, als ich über Klatsch und Tratsch nachgedacht habe, ein Song, der mir sofort eingefallen ist, weil ich dachte, der verbindet für mich so alles an Promi-Klatsch. Ja, also du willst irgendwie alles wissen. Weißt du, wir kennen die ja alle gar nicht.
Nee.
Wissen wir ja auch über unsere Influencer-Folge, haben wir ja trotzdem das Gefühl, wir hätten irgendeine Art von Beziehung zu der, weil wir eben so viel über die wissen. Ja, und deshalb habe ich jetzt Flowers von Miley Cyrus genommen. Ist jetzt auch nicht einer, wo ich sagen würde, Mensch, den muss ich 5-mal am Tag hören, aber...
Ich kenne den noch gar nicht. Also ich habe von dem Song aus der Klatschpresse gehört, weil wirklich tatsächlich, dass es da um ihre Beziehung zu ihrem Ex-Mann geht. Ja, aber ich habe mich jetzt auch nicht in besonderer Weise berührt, aber ich mag ihre Stimme eigentlich ganz gern. Ich kenne nicht so viele Songs von ihr, aber die hat eine relativ coole Stimme.
Der ist auch gar nicht so schlecht.
Ja,
stimmt. Aber meine Überraschung jetzt, als du gesagt hast, du kennst den Song gar nicht. Ach...
Du, die Ladebüchchen kennt den Song gar nicht von Miley Cyrus.
Also,
die sind krass, den kennen doch alle.
Ja, die hat sowieso einen ganz komischen Musikgeschmack. In diesem Sinne kommen wir zum Ende. Es hat wieder Spaß gemacht. Wir haben sehr lange diesmal gesprochen. Ich glaube, wir hätten auch noch länger sprechen können, aber wir mussten ja ein Ende finden.
Wir müssen ein Ende finden. So wie die Klatschsequenzen eingeführt und beendet werden, beenden wir auch diese Episode für heute. Wünschen euch ein schönes sonniges Wochenende und freuen uns darauf, dass ihr in 2 Wochen wieder einschaltet. Bis dann, eure Hosts Silva
und Jana. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Thank you.